Ja, da berichtet jemand von seinem sechsjährigen Neffen Joel, der spielt mit anderen Kindern und sie schreien rum und spielen, rufen Sätze aus den Lieblingsfernsehserien, die sie so gucken. Und irgendwann wird es eben diesem Onkel ein bisschen wild oder der will einfach wissen, welche Superhelden sie denn im Moment gerade spielen. Und dann sagen die Kinder ganz empört, wir spielen nicht, wir sind Helden. Die wollen also etwas bewegen, etwas Besonderes sein. Es gibt Situationen im Leben, da braucht man einen Held. Jemand, der also für einen in die Bresche springt, wo man selber nichts mehr ausrichten kann. Jemand, der vielleicht manchmal auch nur mutig die Initiative ergreift, der vielleicht vorangeht. Man braucht manchmal eben eine Heldenfigur. In Spanien ist jetzt gerade eine unterwegs, das 16-jährige schwedische Mädchen Greta Thunberg. Manche kriegen die Krise, wenn sie sie sehen. Andere finden, das ist so ein Mädchen, das eben vorangeht und etwas tut. Für manche ist sie so eine kleine Heldin oder vielleicht auch eine größere, die etwas in Bewegung bringt. Aber man merkt, sie fordert Menschen heraus. Menschen reiben sich an ihr und sie bringt etwas in Bewegung. Ich will jetzt gar nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, aber das gab es schon mal, wenn ihr das erste Bild zeigt, erwachsene Menschen, die Angst haben vor einem kleinen schwedischen Mädchen mit Zöpfen, das hat es schon mal gegeben. Messer, Jocke und Blutswente hatten also vor Pippi Angst. Die Schweden haben uns jetzt einen neuen Helden hinterhergeschickt. So klein Schweden auch ist, ich glaube nur 31 Millionen Einwohner, so ähnlich wie Kanada, aber Schweden produziert irgendwie laufend Helden, hat man so einen Eindruck. Ob sie wirklich etwas Großes auf Trauer bewegt, muss ich nicht beurteilen. Man kann sich auch in erreiben, aber sie ist eine Figur, mit der sich Menschen identifizieren. Aber ich möchte dich jetzt einfach mal fragen, wenn du in deiner ganz persönlichen Dunkelheit bist, in Situationen, wo es dir geht, wie dem Psalmschreiber aus Psalm 42 und 43, der eben sagt, meine Seele lechzt nach Gott wie ein Hirsch nach dem frischen Wasser, der immer wieder erinnert werden muss, meine Seele sei nicht unruhig in mir. Wenn du mal in so einem dunklen Tal bist, nichts gegen Greta oder Pippi, in meine persönliche Dunkelheit kann sie mir nicht helfen, da brauche ich einen Held, der etwas anderes ist. Und ich brauche jemanden, der wirklich etwas bewegen kann. Ich weiß nicht, ob ihr den alten Film kennt, den Zauberer von Oz, so einen ganz uralten Film. Da macht sich das Mädchen Dorothy auf. Sie will nach Hause mit ihren drei Freunden. Sie geht den gelben Weg lang, um den Zauberer zu suchen. Sie kommt in das Schloss des Zauberers und stellt fest, der Zauberer, das ist nur ein Trugbild. Der kann gar nicht zaubern. Da ist nur viel Trara, Trompetengedönse, Rauch und so, aber sie findet dort keine Hilfe. Was wir brauchen, ist also jemand, der wirklich etwas bewegen kann in der Situation, die uns beschäftigt. Wir haben letzte Woche angefangen mit Jesaja 9, Vers 5 und wir machen noch dreimal damit weiter, einmal heute. Da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friede Fürst. Ich habe beim letzten Mal gesagt, wir machen das wie ein Diamanten. Wir betrachten den Vers von verschiedenen Seiten. Diese Titel, die Jesus hier gegeben werden, heute wollen wir eben über diesen Gotthelden sprechen. Und dementsprechend heißt die Predigt heute der mächtige Gott. Also wichtig ist, als der erste Gedanke, dass wir die Natur seiner Macht untersuchen. Also ob er in der Lage ist, wirklich etwas zu tun. Woher kommt seine Macht? Hat er die Macht, in deinem Leben etwas zu verändern? Also wer sich auskennt, weiß, Superman kam von Krypton. Wenn der mit Kryptonit in Beziehung kam, war er plötzlich machtlos. So jemand können wir nicht brauchen. Wir brauchen jemand, der wirklich die Macht hat, in unserem Leben etwas zu verändern. Und das Schöne ist, im Hebräischen steht nicht, wie Gott Luthers übersetzt hat, Gott hält, sondern im Hebräischen steht El Gibor, das heißt übersetzt Gott, der mächtige Gott. Aber Luther hat es bewusst so hervorgehoben, weil wir eben einen Held brauchen, jemand, der uns herausholt. Aber eigentlich steht da, Jesus wird der mächtige Gott genannt. Das ist ein Titel, den eigentlich nur Gott selber hat. Das findet man zum Beispiel auch im Jesaja-Buch in Kapitel 10, Vers 21. Da ein Rest wird umkehren, ein Rest Jakobs zu dem starken Gott. Und da steht im Hebräischen das gleiche Wort. Gott ist der starke Gott. Und wenn jetzt Jesus dieser Titel gegeben wird, starker Gott, mächtiger Gott, wird deutlich, dass er sagt, dass er eben selber Gott ist. Also letztes Mal haben wir gehört, dass Jesus alle Weisheit hat. Wenn uns an Weisheit mangelt, sind wir eingeladen, zu ihm zu kommen. Heute hören wir, dass er eben auch alle Macht hat. Wenn ich Dinge habe in meinem Leben, die mir zu groß werden, kann ich zu ihm kommen. Kurzes Beispiel, mein Vater ist diese Woche operiert worden, hat einen ganz schrecklichen Krebs im Gesicht, hat die Nase weggemacht bekommen, man weiß auch noch nicht, ob noch mehr wegkommt. Da kannst du Lieder singen, wie du willst, da bleibt dir das Singen wahrscheinlich im Halse stecken. Und da brauchst du jemand, zu dem du kommen kannst, der dir helfen kann, der mit dem umgehen kann, was dich beschäftigt. Schön ist, dass Jesus im Neuen Testament uns so vorgestellt wird. In Kolosser 1 heißt es nämlich dann von Jesus, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Da wird von Jesus das gesagt, was Gott zusteht. Er ist der Schöpfer, Schöpfungsmittler, er war an der Schöpfung beteiligt. Alles ist ihm unterstellt. Die höchste Autorität in deinem Leben, der du begegnen wirst, wird nicht dein Chef sein, es wird nicht der Bundespräsident sein, es wird nicht der Herr Trump sein oder wie sie immer heißen. Die höchste Autorität in deinem Leben, der du begegnen kannst, ist Gott selber. Jesus als Sohn Gottes. Und nur damit wir verstehen, die Natur seiner Macht, Jesus hat es auch wirklich beansprucht, dass er Gott ist. Das haben nicht nur andere über ihn gesagt, das sagt Jesus über sich selber. In Johannes 10, Vers 10 sagt, in Johannes 10, Vers 30, Entschuldigung, sagt er, ich und der Vater sind eins. In Johannes 14, Vers 9 sagt Jesus diesen schönen Satz, der mir immer geholfen hat, wenn ich so überlege, wie Gott ist, dass Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also wenn du wissen willst für dein Leben, wie Gott dir begegnet, schau auf Jesus. Diese Einladung, Jesus in den Fokus zu nehmen, in den Blickpunkt zu nehmen. Unser Leben auf ihn scharf zu stellen. Und im Hebräerbrief heißt es dann von Jesus, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Also wenn wir über die Natur seiner Macht sprechen, muss man sagen, dass Jesus Gott selber ist. Seine Macht ist also grenzenlos, wie die Macht des Vaters. Und wenn ich dann zu jemandem kommen will, der eben in dieser Situation mit meinem Vater oder in den Dunkelheiten deines Lebens umgehen kann, dann gibt es nur eine Adresse, das ist eben Gott selber. Er ist der Einzige, der mit allem fertig werden kann. Es gibt sicher andere Autoritäten, die für bestimmte Probleme in meinem Leben auch gut sind. Die brauchen wir auch nicht übergehen, aber die letzte und wichtigste Autorität ist eben Gott. Advent heißt aber auch, wenn Jesus Gott ist, dann reicht es nicht, wenn ich einfach Jesus ein bisschen gut finde und sage, naja, ist es ein netter Kerl oder der hat schon ziemlich viel getan. Schaut mal ins Neue Testament, wenn Jesus Menschen begegnet ist, gab es ganz selten Menschen, die vollkommen unbeteiligt waren. Menschen, denen Jesus begegnet sind, waren entweder total erschrocken, weil sie sich erkannt haben oder hinterfragt gefühlt haben. Andere Menschen wurden total böse auf ihn, weil sie eine andere Vorstellung vom Messias hatten. Und andere sind auf die Knie gefallen und haben ihn angebetet. Adventszeit lädt uns eigentlich ein, uns die Frage zu stellen, wer Gott für mich ist. Wer Jesus für mich ist, wie ich es mit Jesus halte. Dass ich nicht einfach so distanziert ihn mir vom Leibe halte, sondern mich frage, was Jesus mit meinem Leben zu tun hat. Und ich möchte mit diesem ersten Gedanken Mut machen, wenn die Natur Jesu die ist, dass er Gott ist, und davon dürfen wir Christen ausgehen, dann sind wir eingeladen, zu ihm zu kommen und uns an ihm festzuklammern. Das ist die richtige Adresse, wenn es schwer wird. Oswald Chambers hat mal in einem anderen Zusammenhang, da geht es eigentlich um die Ewigkeit, aber ein schönes Bild gebraucht, das möchte ich euch einfach mal mitgeben. Oswald Chambers schreibt, dass er im Prinzip einen Traum hatte, wo Gott ihn an die Hand nimmt und dann sagt Gott, schau mal in die Vergangenheit. Und dann darf der Oswald Chambers so einen Blick in die Vergangenheit werfen und er merkt, er guckt immer weiter zurück, 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 aber er kommt nie an ein Ende, weil es ja Ewigkeit hat, kein Anfang und kein Ende. Und dann sagt er, und dann war es mir, als würde mir so ein Hauch der Angst um den Kopf wehen und Gott fragt ihn, hast du Angst, fürchtest du dich? Und er sagt, ja, Herr, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es etwas gibt, das keinen Anfang hat. Und dann sagt Gott, weißt du was, jetzt schau mal in die Zukunft. Oswald Chambers darf dann einen Blick in die Zukunft, in seine eigene, aber auch in die Ewigkeit werfen. Und er sagt, er schaut voran in diese wunderbare Herrlichkeit. Und plötzlich stellt er fest, Milliarden, Milliarden von Jahren, und er kommt wieder an kein Ende. Und dann kommt wieder dieser Hauch der Furcht, der ihn umweht. Und Gott fragt ihn wieder, hast du Angst oder fürchtest du dich? Sagt er, ja, Herr, weil ich einfach nicht verstehen kann, dass es etwas gibt, das kein Ende hat. Und dann sagt Gott ihm, fürchtest du dich jetzt, heute, in diesem Moment, wo deine Hand in meiner Hand liegt? Und dann kann Oswald Chambers von ganzem Herzen sagen, mit fröhlichem Gesicht, nein, Herr, ich ängste mich nicht, weil du ja meine Hand hältst. Und dann sagt Gott ihm diesen schönen Satz, jeder neue Tag, auch jeder Tag der Ewigkeit wird sein wie der heutige, dass Gott ihn an der Hand hält und er keine Angst haben muss, weil Jesus eben der ewige Gott ist. Ich finde das eine wunderbare Zusage, dass ich an Gottes Hand bleiben darf. Manchmal weiß ich nicht, was kommt. Ich kann euch auch nicht sagen, wie die Geschichte mit meinem Vater weitergehen wird. Aber ich weiß, meine Hand liegt in seiner Hand und ich kann ihm vertrauen. Das ist nicht immer einfach, aber es ist wichtig. Das Zweite, was uns im Text der Nachweis seiner Macht. Jetzt sage ich mal, jeder kann ja leicht behaupten, ne? Wir haben es zwar auch im Neuen Testament gelesen, aber jeder kann ja leicht behaupten, etwas Besonderes zu sein. Ich zeige euch ein Bild von Zlatan Ibrahimovic, einer der Fußballspieler, der dafür bekannt ist, dass er eigentlich sehr provokant ist und manchmal auch sehr unanständige Sachen gesagt hat. Er hat zum Beispiel von sich gesagt, ich bin die Nummer 1 im Fußball. Und hat gesagt, und das glaube ich wirklich. Und wenn ich das nicht glauben würde, wäre es vorbei. Und er hat gesagt, und die Tatsache, dass ich nie Weltfußballer geworden bin, ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass ich die Nummer 1 sein kann. Also das war seine Überzeugung. So trat er auch auf. Als Schweden, also seine Mannschaft gegen Portugal 2014 aus der Qualifikation geflogen ist, hat er gesagt, die Weltmeisterschaft in Brasilien lohnt sich nicht mehr anzuschauen, weil er nicht dabei sei. Wir Deutschen fanden die Weltmeisterschaft in Brasilien, glaube ich, gar nicht so schlecht. Habe ich so mal. Also ich fand es ganz interessant, auch obwohl er nicht dabei mitgespielt hat. Ne? Aber man sieht, was man so von sich behauptet, ist noch eine andere Sache. Man sieht aber, dass Jesus nicht nur Dinge behauptet hat, sondern dass die Bibel es untermauert, was er von sich gesagt hat. Es fängt an, das fand ich interessant, gestern war das Konzert und der Helmut Joost hat im Prinzip das gesagt, was ich jetzt sagen werde. Er hat meine Predigt vorher nicht gelesen, aber er hat zum Beispiel auch von Dingen gesprochen, dass er gesagt hat, die Worte Jesu, die Rede von Jesu. Stellt euch vor, wenn Jesus geredet hat, gepredigt hat, waren Menschen im Tiefsten getroffen, berührt oder verärgert, aber meistens nicht. So egal. Also es gab nur meistens dafür oder dagegen. Wenn Jesus geredet hat, haben Menschen etwas gespürt. In der Bergpredigt heißt es in Matthäus 7, Vers 29, denn er lehrte sie mit Vollmacht. Da heißt extra anderes als ihre Schriftgelehrten. Vielleicht ging dir das auch schon mal so wie den Emmaus-Jüngern, von denen heißt mal, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete. Dass du in einem Gottesdienst gewesen bist und Gott hat durch die Predigt, durch ein Lied, durch ein Gebet dich getroffen wie mit einem Hammer oder mit dem, was du gerade brauchtest. Und du merkst es, heute meint Gott mich. So hat Jesus gepredigt, dass Menschen einfach erstaunt waren. Ein weiteres Kriterium sind die Wunder, die er getan hat, die Zeichen des Messias. Als also Johannes schickt, bist du der kommen soll, sagt er ja, schaut, was passiert ist und dann zählt er die Zeichen des Messias auf. Wenn Menschen gesehen haben, was Jesus getan hat, zum Beispiel bei der Sturmstillung heißt es in Matthäus 8, Vers 27, die Leute aber fragten voller Staunen, wer ist das, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Also wenn Menschen Jesus begegnen und gesehen haben, wie er wirkt, waren sie auch bewegt, erschüttert, getröstet, aber nicht unbeteiligt. Sein Tod, wenn wir den Tod Jesu betrachten, wie er angeklagt wurde, wie man ihn verspottet hat, wie er ohne große Widerworte ans Kreuz gegangen ist, sich hat kreuzigen lassen für die Schuld der Menschen, für dich und für mich, wie er selbst am Kreuz noch die Größe hat und den Menschen zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und als er sagt, es ist vollbracht, das ist erstaunlich. Dann erfahren wir im Neuen Testament, dass eine Finsternis über das Land kam, ein Erdbeben und ähnliche Dinge, die seinen Tod begleitet haben. Also auch an der Art, wie Jesus gestorben ist, was der Tod bedeutet, zeigt sich, dass er einen Anspruch erhebt. Und der wird untermauert durch das, was für Christen, für uns unverzichtbar ist, durch die Auferstehung. Wisst ihr, es haben viele Leute schon behauptet, Gott zu sein, die liegen aber alle im Grab. All die großen Menschen der Welt sind auch dort geblieben. Wir Christen glauben, dass Jesus nicht nur behauptet hat, Gott zu sein, sondern wir glauben, dass er lebt, dass er lebendig ist, dass er auferstanden ist, der Erstling von den Toten. Im Korintherbrief bringt Paulus das sogar, er pointiert das und sagt, es ist der Erweis, der Beweis des Christentums. Ohne die Auferstehung ist der Glaube sinnlos. Er sagt es mit diesen Worten, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Und dann kommt dieser Wendepunkt in Vers 20. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten. Das glauben wir, dass Jesus den Tod besiegt hat und damit all das bestätigt, was er vorher von sich behauptet hat. Nämlich, dass er wirklich Gott ist, dass wenn er für die Sünde der Menschen gestorben ist, dass das Auswirkungen hat, dass es was nutzt, dass unser Glaube nicht umsonst ist und dass wir wissen, eines Tages dürfen Menschen bei ihm im Himmel sein. Das ist etwas Ungewöhnliches. Was folgt daraus? Wenn Jesus Gott ist, und ich habe versucht, das deutlich zu machen, dass er dieser mächtige Gott selber ist, dann sollten wir wieder anfangen zu staunen. Jemand hat mal gesagt, wo ist unser Ohr geblieben? Wisst ihr, wenn unsere Tochter jetzt, die freut sich immer morgens den Adventskranz auf, den Adventskalender aufzumachen. Und wenn sie da was Schönes drin findet, dann kann die richtig staunen. Boah! Und dann rennt die gleich hoch und spielt mit dem Teil, was da drin war, ein kleines Püppchen oder was. Dann ist die begeistert. Ich will dich und mich fragen, wo ist unser Staunen geblieben? Wenn Gott Mensch wird, warum können wir so wenig staunen? Das ist doch eigentlich das Ungewöhnlichste, was man sich vorstellen kann. Dass Gott dich und mich so sehr liebt, dass er auf die Welt kommt und ganz Mensch wird und trotzdem ganz Gott bleibt. Rührt uns das nicht mehr an? Müssen Kinder uns vormachen, wie man staunt? Wisst ihr, Weihnachten ist eigentlich ein Fest des Staunens. Bei uns ist es leider ein Fest des Konsums. Aber eigentlich soll es ja eine Ruhezeit sein, nachzudenken über den kommenden Herrn und ins Staunen, in die Anbetung zu führen. 15 Mal im Neuen Testament heißt es, und sie staunten über Jesus, weil sie so überrascht sind über das, was er tut. Ich möchte euch etwas Kurzes vorlesen von Friedrich von Bodelschwingen, der einfach Mut macht, mal ruhig zu werden, vielleicht dadurch wieder in Staunen zu kommen. Er hat mal gesagt, wenn der Advent kommt und Gottes Liebe sich an die Welt verschenkt, dann nimm dir Zeit für seinen Besuch. Atme die Unruhe deiner Seele aus und schicke deine Sorgen und alles, was dir Angst macht, ihm entgegen. Seine Liebe streicht dir die Schatten aus der Seele und besänftigt die Wünsche, die dich verrückt machen. Atme seine Treue ein und fühle den Atemzug und Atemzug mit Jesu heilender Kraft, bis deine Seele Frieden gefunden hat. Ich möchte uns Mut machen, vielleicht einmal Stille zu halten, vielleicht als Hausaufgabe wie in der Schule, mal nach Hause zu gehen und vielleicht aufzuschreiben, zum einen zu klären, kann ich über Gott noch staunen? Und wenn ja, was bringt mich eigentlich in Staunen? Einfach mal ein paar Sachen aufzuschreiben. Ich glaube, das täte uns gut. Mir auch. Das Letzte, also wenn wir erkannt haben, die Natur seiner Macht, dass er wirklich diese Macht besitzt, was bedeutet jetzt, dass er dieser Mächtige ist? Was bedeutet das für uns? Zum einen das, was ich schon mal gesagt habe, nämlich, dass Jesus dann wirklich in der Lage ist, jeden Menschen von seiner Sünde und Schuld zu retten, aus der Verlorenheit zu retten. Das heißt, wenn ich erkenne, dass ich ein Sünder bin, Vergebung brauche, egal wie schlimm mein Leben war oder ist, dass ich zu Jesus kommen kann und er stark genug ist, um mit meiner Schuld fertig zu werden, mit deiner Schuld, mit der Schuld aller Menschen. Egal wie du über dich denkst oder andere Menschen über dich denken oder die Gesellschaft im Ganzen über dich denkt, es gibt niemanden, dessen Schuld so schlimm ist, dass Gott sagen würde, mit dem werde ich nicht fertig. Wisst ihr, und das brauchen wir Menschen, weil wir manchmal selber an uns verzweifeln, uns selber kaputt machen, selber an uns sozusagen zerbrechen, weil wir sehen, wie unzulänglich wir manchmal sind. Und es gibt den Gegenteil von Menschen, die immer hier oben zu sein scheinen und immer nur stark sind. Auch die müssen sozusagen erkennen, dass sie jemand brauchen, der ihnen helfen kann in ihrer Stärke, die eigentlich eine Schwäche ist, weil sie es nicht zulassen können, dass ihnen jemand dient. Das gilt für Untreue, für Menschen, die ihren Partnern untreu geworden sind. Es gibt für Menschen, die gelogen haben, die sich etwas erschlichen haben. Es gibt für Menschen, die vielleicht schreckliche Dinge gemacht haben. Es gilt aber auch für kleine, relativ kleine Dinge, wo ich jemand vielleicht nur mir so einen kleinen Vorteil verschafft habe. Es gibt nichts, nochmal, womit Jesus nicht fertig wird. In Römer 10 sagt Jesus Paulus schreibt, alle, die sich zum Herrn bekennen und seinen Namen anrufen, werden gerettet. Alle. Keine Ausnahme, keiner ist schlecht. Allen, die das tun, können Rettung in Christus haben. Nochmal, das Opfer Jesu ist für alle Menschen mächtig genug, ohne Ausnahme. Also auch für dich und für mich. Und wisst ihr, das Tolle ist, dass Advent ja auch bedeutet, Jesus, dieser Gottheld, der mächtige Gott, der will auch dein Retter sein. Wenn du also bisher Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, noch keine Beziehung zu Jesus hast, dann lädt Jesus dich ein, das festzumachen. Er kann auch dein Leben verändern. Der Glaube an Christus ist das, was Menschen rettet. Und er lädt dich und mich ein, uns eben an ihm festzumachen. Vielleicht kann Advent für dich bedeuten, diese Beziehung zu Jesus das erste Mal in Anspruch zu nehmen. Was bedeutet das aber noch, dass Jesus der ist, der Gottheld selber ist? Das heißt, dass Jesus auch in der Lage ist, zu all seinen Verheißungen zu stehen. Lest mal nach, welche Verheißungen uns Gott in der Bibel gegeben hat. Er wird für die Seinen sorgen. Er wird uns ans Ziel bringen. Der in euch angefangen hat, das gute Werk wird es auch vollenden, bis auf den Tag Christi. All eure Sorgen werft auf ihn, er sorgt für euch. Wir haben es vorher in der Lesung gehört. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Das sind alles Zusagen, die Gott Menschen gibt. Und wenn Jesus der ist, wovon wir ausgehen, dass er der mächtige Gott selbst ist, kann er all diese Verheißungen wahrmachen. Im Korintherbrief heißt es einmal, was immer Gott an Zusagen gemacht hat in seiner, also es geht um Jesus vom Zusammenhang, in Jesu Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja zu allen Verheißungen Gottes. Ich möchte dir Mut machen, wenn du in deinem Leben mit Dingen nicht zurechtkommst, nimm die Verheißung Gottes in Anspruch. Martin Luther hat gesagt, wir dürfen sie Gott im Gebet wie einen Sack vor die Füße werfen und sagen, das hast du versprochen. In deinem Wort. Und ich brauche jetzt Hilfe. Darum hilf mir. Vielleicht hilft Gott anders, als wir wollen, aber er hört uns und die Verheißungen sind da. Und ein letztes, das bedeutet als letztes, als drittes, dass Gott dir auch in deinem ganz konkreten Alltag helfen kann mit den Dingen, die dich beschäftigen. Was dich gerade umtreibt, was dir Sorge macht, was dir Mühe macht. Also wenn du Hilfe brauchst, dann sagt unser Text heute, dann wende dich an den, der helfen kann. An Gott, an Jesus. Bei dem ist ja alle Macht. Der kann dir beistehen. Der kann alles tun, was wir erbitten und gut für uns ist. Er wird wahrscheinlich nichts für uns erfüllen, was für uns schlecht wäre. Das wäre ein schlechter Vater, ein schlechter Herr. Aber das, was für dich gut ist, wird er dir schenken, wenn es für dich dran ist. Ich möchte euch ein Beispiel zum Schluss erzählen von einem kleinen Jungen, also eigentlich von einer Familie. Die Familie ging in die Mission, der Mann war früher Geschäftsmann, hat den Ruf von Gott bekommen für sich und seine Familie, die haben das alle so gesehen, dass sie Missionare werden sollen. Sie haben das getan, hatten allerdings wirklich dann finanziell auch manchmal hart zu kämpfen. Dass sie manchmal sehr abhängig vom Herrn waren, das ist nicht das Schlechteste, aber manchmal auch herausfordernd. Und dann war es so, dass der Junge, Tom hieß der, der brauchte unbedingt neue Hemden, aber sie hatten kein Geld. Und dann hatte der Tom Mama und Papa gefragt, Mama, Papa, darf ich denn Gott auch um Hemden bitten? Darf ich denn auch für Hemden beten? Und dann haben die Eltern gesagt, natürlich darfst du Gott auch um dein Hemd bitten. Und dann haben die das aufgeschrieben in ihr Gebetsbuch. Und dieser kleine Junge war dann wirklich hartnäckig, hat jeden Tag immer um sein Hemd gebetet und war ganz gespannt, was passiert, ob Gott ihm jetzt ein Hemd schickt. Das Interessante an der Geschichte ist, dass die Frau aus der Familie irgendwie einen Anruf bekommen hat von einem Geschäftsmann aus der Stadt, dass der Sommerschlussverkauf vorbei sei, sie hätten noch einige Sachen übrig. Ob sie denn was gebrauchen könnten, hat sie den gefragt, was denn? Und dann haben sie gesagt, Hemden. Und dann haben sie gesagt, ja, welche Größe denn? Der Junge hatte 128. Und dann hat er gesagt, ja, 128. Ja, wie viele Hemden haben sie denn? 12. Und als der Junge am nächsten Abend wieder beten wollte für sein Hemd, hat sie gesagt, du kannst aufhören zu beten. Dann hat sie gefragt, ja, warum denn? Ja, Gott hat dein Gebet erhört. Und dann ging sein Bruder Tim raus und hat ihm ein Hemd gebracht, hat es hingelegt. Und hat der Junge schon ganz kleine, große Augen gekriegt. Und dann ging der Bruder noch 11 Mal hin und her und hat noch die anderen Hemden geholt. Für den Jungen war das so, als ob Gott selber ein Hemdengeschäft eröffnet hätte. So war der begeistert. Und er hat für sich gelernt, dass es wichtig ist, Gott zu vertrauen. Dass Gebete nicht umsonst sind. Ich will euch auch nichts vormachen. Gott erfüllt Gebete auch nicht immer so. Aber ich kann euch garantieren, Gott hört unsere Gebete und er hört sie so, wie es für uns gut ist. Hab Mut im Alltag, dich an Gott zu wenden. Damit komme ich zum Schluss. Ich möchte nochmal das Kind in der Krippe, das nächste Bild zeigen. Ich habe es jetzt extra sehr unspezifisch rausgesucht, damit man nicht auf falsche Gedanken kommt oder sich jetzt an der Figur aufregt. Wisst ihr, wenn wir Advent feiern oder auf Weihnachten zugehen, ist es uns bewusst, dass das Kind in der Krippe Gott selber ist. Ist dir klar, dass dieses Kind in der Krippe der gleiche Herr ist, der irgendwann mal die Sterne geformt hat, das Weltall ins Leben gerufen hat, der alles in der Hand hält, diese kleinen Kinderhände, dass sie alles bewegen können? Wer ist Jesus für mich, für dich? Wenn Jesus Gott ist, lädt uns die Adventszeit dann nicht ein, ihn neu zu lieben oder diese Liebe wieder vielleicht neu Ausdruck zu geben oder einfach in der Liebe zu bleiben. Wenn Jesus Gott ist, lädt uns das nicht ein, ihm nachzufolgen und zu sagen, ja Herr, ich möchte dir folgen. Ich will dahin gehen, wo du mich haben willst. Ich will das tun, was du möchtest. Wenn Jesus Gott ist, heißt es nicht, dass ich dann bei ihm zur Ruhe kommen kann. Wie unruhig wir sind und Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Wenn Jesus Gott ist, sollten wir ihn dann nicht anbeten und ihm dienen? Und vor allem, nimm das so mit, sollte Jesus, wenn er Gott ist, nicht in der Lage sein, auch dir zu helfen in deinen Dunkelheiten? Sollte er auch nicht in dein Leben etwas verändern können? Der Text soll deutlich machen, doch, er kann es. Denn Jesus ist der Held, den wir brauchen, der wirkliche Gottheld, der mächtige Gott. Amen. Ich möchte beten. Oder lasst uns doch miteinander beten. Wer mitbeten möchte, ist herzlich eingeladen. Wir machen einfach eine Gebetsgemeinschaft.